Stille Entzündungen gelten als Mitverursacher vieler Erkrankungen. Oft bleiben sie lange unbemerkt. Doch die gute Nachricht ist, Ernährung kann ein Schlüssel sein, um Entzündungen vorzubeugen oder sogar zu lindern. In dieser Folge von Kernig und Gesund sprechen wir über entzündungshemmende Lebensmittel, typische Fehler auf dem Teller und wie Sie Ihren Speiseplan klug umstellen können. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von Apodiscounter, die Apotheke für alle. Willkommen zu Kernig und Gesund, ich bin Mario D. Richard und heute reden wir über ein Thema, das vielleicht still, aber nicht stumm ist. Chronische Entzündungen im Körper. Sie gelten als unsichtbarer Brandherd für viele Volkskrankheiten. Aber es gibt Wege, diesen stehenden Brand zu löschen, unter anderem mit dem richtigen Essen. Welche Lebensmittel können helfen? Was sollten wir meiden? Und wie alltagstauglich ist eine antientzündliche Ernährung wirklich? Das klären wir heute mit Dr. Anne Latz, Expertin für Ernährungsmedizin. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ich freue mich.
Anne, wir fangen mal ganz vorne an. Was genau sind denn eigentlich chronische oder stille Entzündungen und wie unterscheiden die sich denn von akuten Entzündungen?
Wie der Name schon sagt, sind die chronischen eher dauerhaft und langsam und verlaufen oft unbemerkt ab. Die sind eher so low grade, so ganz niederschwellig. Akute Entzündungen, die kennen wir alle. Da haben wir irgendwie eine Schwellung, wir haben oft Schmerzen, wir haben eine Rötung. Die sehen wir und die sind oft auch so lokal. Wohingegen die chronischen oft so unspezifisch und auch vielleicht systemisch in unserem Körper arbeiten, verschiedene Organe und Gewebe betreffen. Und bei der chronischen Entzündung ist eben nicht möglich zu sagen, Rötung, Schmellung, Schmerz, da ist die akute Entzündung. Das können wir oft gar nicht so lokalisieren. Wo ist eigentlich da dieser Prozess, der in unserem Körper schwillt?
Warum sind denn stille Entzündungen so gefährlich und warum merkt man sie oft gar nicht?
Ja, die gelten als Mitverursacher vieler chronischer Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, auch rheumatoide Arthritis, eventuell sogar Alzheimer oder auch Hauterkrankungen wie Neurodermitis. Die schädigen nämlich auf Dauer Gewebe, Organe, eben ohne, dass man das merkt. Warum merkt man es nicht? Weil die Symptome oft so unspezifisch sind. Wir haben so leichte Symptome, vielleicht auch ein Unwohlsein, Ermattung, aber wir können erstmal gar nicht genau sagen, hier tut's weh.
Wie kann man es denn feststellen, wenn es eben diese stille Entzündung ist, die man gar nicht mitbekommt? Wie lässt die sich überhaupt diagnostizieren?
Ja, das ist eine gute Frage und führt auch dazu, dass es oft erst ein bisschen dauert, bis man rausfindet, was ist eigentlich los in meinem Körper, weil es eben auch darum geht, was sind eigentlich die Ursachen, ne? Und die wollen wir irgendwie letztlich identifizieren, weil was im Körper eben passiert, ist, dass anhaltende Aktivierung vom Immunsystem stattfindet, Entzündungsstoffe, Zytokine ausgeschüttet werden und Stress in unserem Körper entsteht. Und dieser Stress greift eben Proteine an, macht Zellalterung, unsere DNA. Aber das Problem ist, das können wir erstmal gar nicht sehen. Was wir erst sehen können, ist, wenn Schädigungen schon da sind auf Zellebene, die Leber vielleicht schon ein bisschen vernarbt ist oder die Organe in der Leistungsfähigkeit nachlassen, also wirklich auf so einer Symptomebene, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel, die Gefäße so ein bisschen arteriosklerotisch werden, also so verkalkt. Das sind alles Dinge, die dann irgendwie im Verlauf entstehen. Und da müssen wir auch in den Blutwerten erstmal gucken. Das ist ja oft so sehr unspezifisch erstmal, was da sichtbar wird.
Also Stress kann tatsächlich eine Entzündung auslösen.
Ja, meistens ist es ja, wie wir so schön sagen, in der Medizin multifaktoriell.
Ja.
Aber verschiedene Stressoren auf jeden Fall. Mhm. Also,
und vor allem wahrscheinlich auch Dauerstress, ne?
Genau, chronischer Stress, ne? Also es gibt ja bei Stress generell auch diesen Stressoren, die wir ganz gerne haben, die auch uns resilient machen. So akute Stressoren, so ein Eisbad oder die Sauna. Das ist ja auch mal stressig, aber das ist ganz gut. Aber genau, chronischer Stress, aber eben auch in Verbindung mit einer Ernährung reich an Zucker und gesättigten Fettsäuren. Wenn wir schon viel Bauchfett haben, das macht dann Zytokine, das können halt eine dauerhafte Reize und Belastung sein für den Körper. Umweltgifte rauchen, das wissen wir alle, dass das nicht gut ist, aber auch das spielt damit zusammen. Alkohol und was auch ein Stressor ist, Schlafmangel. Also das sind alles die Faktoren, die dazu führen, dass das Immunsystem wirklich aktiviert wird und in so einen Dauerzustand von eben einer chronischen Entzündung auch entkommen kann.
Also die Ernährung spielt auch schon eine ganz wichtige Rolle, hast du gerade schon gesagt. Also Zucker ist tatsächlich da einer der wichtigen Punkte.
Breaking News, Zucker ist nicht gut für uns. Ja, Zucker sicherlich überhaupt, was wir so hochverarbeitete Lebensmittel nennen. Da sind wir in Deutschland auch gar nicht so gut mit aufgestellt. Knapp 50% unserer Ernährung besteht aus ultraverarbeiteten oder hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das sind vor allem hochverarbeitete Kohlenhydrate, wo die Zucker ja nicht weit sind. Das spielt eine große Rolle, aber eben auch die Transfette im lecker frittierten Pommes, da sind die zu finden in Fertiggerichten, die unser LDL-Cholesterin auch beeinflussen. Und auch ein großes Thema Fleisch, also verarbeitetes Fleisch, rotes Fleisch in verschiedenen Maßen. Genau, Salami, Wurst, Wurstsalate, alles was so verarbeitet ist. Ich glaube, das ist was, wo wir wirklich sagen können, das sollte nicht auf unserem Teller landen.
Also so ein schönes Rinderfilet oder ein Putenbruststeak ist völlig okay, aber wenn wir jetzt über diese eingeschweißten Wurstsorten sprechen, da lieber die Finger davon lassen.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Und für das Rinderfilet würde ich auch sagen, ein-, zweimal die Woche höchstens. Ne? Also da spielt die Menge auch nochmal eine Rolle. Aber gerade diese verarbeiteten, hochprozessierten, ne? In der Salami muss man sich vorstellen, weiß ja gar nicht mehr, wie das vorher aussah, was da drin ist. Das ist schon mal ein Hinweis, dass das sehr verarbeitet ist und was wir nicht auf dem Speiseteller sehen wollen.
Dann hast du angesprochen, die hochverarbeiteten Kohlenhydrate. Und da sprechen wir dann also explizit zum Beispiel über diese Cornflakes. Vorne ist ein lustiges Tierchen drauf, Frosch oder ein Tiger, aber letztlich alles hochverarbeitete Lebensmittel. Meistens Weißmehle sind drin, kaum Ballaststoffe, sehr viel Zucker.
Genau, ne? Ich finde, man kann einfach immer mal, wenn man mal auf die Packung hinten schaut und die ersten 3, 4 Zutaten gar nicht genau weiß, was das ist, dann ist das schon mal ein Hinweis, dass das sehr hochverarbeitete Lebensmittel sind. Also je weniger Zutaten, desto besser. Und genau, Weißmehlprodukte sind dann auch nochmal was, hoher Einfachzucker enthält. Genau, sowas wie Weißbrote, Toastbrote natürlich viel. Cornflakes, die so suggerieren, sind eigentlich ganz gut. Aber bestimmten Müsli-Saat muss man schauen. Verschiedene Soßen, Fertiggerichte, das sind auch alles sehr verarbeitete Lebensmittel.
Teilweise auch ein bisschen irreführend, muss man ganz klar sagen. Da gibt es ja auch diese Ernährungsampel. Dieser Nutri-Score, der vorne drauf ist. Und da gibt es also A bis, ich glaube, E. E ist nicht so gut. A ist dann meistens grün. Und tatsächlich ist aber auf manchen Cornflakes-Packungen ein A vorne drauf oder ein B, wo ich mir sage, wo haben die das jetzt plötzlich hergezaubert? Das kann auch keinesfalls gesund sein.
Ja, das ist manchmal wirklich ein großes Wunder, wie die Konsumentinnen da verstehen sollen, was gut für sie ist. Eigentlich muss man dann nochmal das Kleingedruckte lesen. Aber da haben die Herstellerinnen schon ganz gute Tricks, in welcher Produktkategorie sich teilweise auch einfach da einsortieren.
Dann frage ich jetzt mal umgekehrt, welche Nahrungsmittel sind denn besonders entzündungshemmend?
Ach ja, da wird es natürlich jetzt spannend und schön. Ne? Da sind natürlich viele Möglichkeiten, weil das ist vielleicht immer gut, wenn man hier spricht, dass man über Prävention sich Gedanken macht, wie kann ich ein Lebensstil haben, dass es gar nicht zu diesen fiesen chronischen Entzündungen und Stressoren im Körper kommt. Ja, da kann man mal schon mit Getränken anfangen. Da empfehle ich Wasser zu trinken. Das ist schon mal so Mittel der Wahl. Also keine Softdrinks, keine Säfte. Wenn man mal ab und an eine Schorle trinken mag, okay. Aber so Mittel der Wahl Wasser, Kaffee und gesüßte Tees. Das ist vielleicht schon mal eine gute Message vorweg. Oder wer mich kennt, auch nur ab und an Matcha. Dann gibt es viele, viele antioxidantienreiche Lebensmittel. Ne? Das heißt, wir hatten über oxidativen Stress gesprochen. Die fangen dann letztlich diese Radikale ab. Da sind unsere Beeren ganz vorne dabei und Früchte, die reich an Vitamin C sind und an Polyphenolen. Die neutralisieren diese freien Radikale dann richtig. Hochwertige Öle, reich an Omega-3-Fettsäuren, natives Olivenöl, Avocado, Walnuss, Leinsamen, Chiasamen, Lachs, wer es mag, auch noch Makrele, Algenöle, wenn man vegan unterwegs sein will. Die sind auch ganz wichtig für eine entzündungshemmende Ernährung.
Also im Prinzip im besten Fall nochmal die letzte Folge anhören. Da sprachen wir über Superfoods und da haben wir uns auch sehr viel dieser Lebensmittel vorgenommen.
Absolut. Passend dazu würde ich auch sagen, Gewürze, die wir besprochen haben, sind da ebenfalls entzündungshemmend. Ne? Kurkuma, aber auch Ingwer, Zimt, Pfeffer. Also alles Sachen, die man ganz gut und einfach in seinen Speiseplan integrieren kann, die man sich einmal kaufen muss, sind super. Grünes Gemüse haben wir auch drüber gesprochen letztes Mal. Ne? Genau, sekundäre Pflanzenstoffe, viel Chlorophyll. Wir haben doch gesprochen über Brokkoli, Grünkohl, den du so liebst, Rucola und Spinat. All das sind auch sehr entzündungshemmende Lebensmittel, die super sind.
Rucola, oh, da komme ich auch nicht ran. Nee, Rucola ist so ein bisschen wie Löwenzahn, aber ich bin ja kein Kaninchen.
Ja, Löwenzahn, super Eisenquelle auch übrigens. Ja, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, such das, was du magst, damit du auch gerne das isst. Aber Rucola finde ich persönlich sehr lecker. Zwiebelgewächse sind auch top. Das ist auch nochmal so ein, wenn wir in unseren Worten bleiben wollen, auch irgendwie ein Superfood. Und auch ganz toll, unsere Hülsenfrüchte und Ballaststoffquellen. Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Hafer. Wir haben viel gesprochen über Flohsamenschalen letztes Mal. Top für unser Mikrobiom und natürlich meine Top-Superfoods, die fermentierten Lebensmittel. Unsere 4K, weißt du sie noch?
Ja, Kimchi, Kraut, explizit das Sauerkraut, ja. Dann Kefir und Kombucha.
Perfekt, genau. Also alles probiotische Lebensmittel, top fürs Mikrobiom und was unser Mikrobiom quasi füttert und fördert, ist gut für Entzündung.
Ja. Oder? Also ich kenne zum Beispiel auch einen Arzt, der trinkt morgens als Frühstück tatsächlich einfach eine Flasche Kefir.
Ja, perfekt. Super lecker. Man kann das auch super gut über seine Bowl zum Beispiel drüber machen noch, wenn man sich irgendwas macht. Das mache ich auch häufig. Aber ja, ich finde das auch super, auch im Sommer, ein sehr erfrischendes Getränk.
Ja, ich nehme das ganz gerne auch als Basis für einen Gurkensalat-Dressing.
Auch lecker, kann ich mir gut vorstellen.
Bisschen Knoblauch rein, Pfeffer, Salz. Eine Frage noch, wie erkenne ich denn aber, du hast ja auch die Polyphenole angesprochen, sind ja vorwiegend auch Olivenöl drin. Wie erkennt man denn, dass ich jetzt aber ein gutes Olivenöl habe? Na klar, wahrscheinlich auch im Preis, ne? In einem 2,50 Euro Olivenöl werden nicht so viele gute Polyphenole drin sein wie in einem 25 Euro Produkt. Mhm. Ja, wie erkennt man das?
Ja, kaltgepresst ist immer ein gutes Stichwort und vielleicht ein bisschen gucken, wo es herkommt. Wenn man in wirklich guten Läden ist, kann man ja auch mal probieren, ne? Manche sind ja auch so ein bisschen kratzig im Hals. Wichtig ist dann auch beim Olivenöl zu gucken, das kann man ja gut für deinen Salat da verwenden zum Beispiel. Aber zum Braten würde ich dann eher gucken, dass man auch vielleicht zwei verschiedene Arten hat, ne? Weil diese guten Olivenöle wollen wir gar nicht so doll erhitzen. Also das ist vielleicht auch nochmal was, wo man sich überlegt, okay, kann ich mir nochmal ein Bratöl holen und nochmal eins, das wirklich super ist für meine Salate, für meinen Tomate-Mozzarella oder so.
Ja, also zum Braten sowieso vielleicht auf Kokosfett zurückgreifen.
Ja, Kokosfett.
Was würdest du nehmen?
Das ist auch so ein bisschen geschmacksabhängig. Ich habe verschiedene immer, aber Rapsöl kann man auch gut nehmen oder wenn ich sowas asiatisch mache, nehme ich auch mal einen Schuss Sesamöl. Also ich finde das aber immer so die Frage der Menge. Beim Kokosöl ist es halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel gesättigte Fettsäuren sind da auch drin. Ja. Aber das nehme ich auch ab und an. Also
aber Rapsöl soll ja auch nicht so gut sein, oder?
Ja, es ist mit den Ölen müssen wir, glaube ich, eine ganze Folge zu machen, weil das ist immer so ein, es kommt darauf an, ne? Wie bewahre ich das auf, wie erhitze ich das? Also da gibt es wirklich ganz verschiedene Meinungen zu und dann habe ich letztens mich auch nochmal versucht, ein bisschen selber so einzulesen und da ist mir nochmal klar geworden, dass es vor allem darum geht, nicht zu hoch erhitzten, die Öle, wie eben natives Olivenöl.
Ja, und du hast es angesprochen, Olivenöl mit vielen Polyphenolen, das kratzt im Hals und das ist eigentlich ein guter Indikator, wenn es richtig doll kratzt, dann sind da sehr viele Polyphenole drin.
Das kann man jetzt so gar nicht sagen.
Also, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht.
Ja? Ja. Also habe ich jetzt keine Korrelation im Kopf, also die gute Qualität mit dem Kratzen, ja, aber ob das jetzt sagt, auch noch besonders viele Polyphenole oder eine andere Qualität, das weiß ich nicht. Ja.
Also ich nehme zum Beispiel eins, da sind 750 Milligramm pro Liter drin, Polyphenole, und das kratzt wie Hulle. Ne? Also das kannst du eigentlich nur mit Tomatensalat nehmen und nicht mit einem, mit einem Esslöffel.
Ja, genau. Ja, genau. Und das muss man dann auch sagen, wie kompatibel ist das so zur Ernährung. Aber generell, ne, Polyphenole lieben wir ja als sekundäre Pflanzenstoffe, besonders antioxidantienreich, entzündungshemmend und auch gefäßschützend. Und das natürlich dann prima.
Dann machen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung an dieser Stelle weiter. Werbung. Warum mehr zahlen, wenn es auch günstiger geht? Bei Ihrer Online-Apotheke apodiscounter.de bekommen Sie Medikamente und Gesundheitsprodukte zu Top-Preisen. Schnell und zuverlässig direkt an die Haustür geliefert. Für Fragen rund um Ihre Medikamente steht Ihnen zudem eine kostenlose pharmazeutische Beratung zur Seite. Sie haben ein E-Rezept? Auch das können Sie mit der praktischen apodiscounter-App bequem einlösen. Mit dem Code PODCAST5 sparen Sie 5 Euro auf die nächste Bestellung im Shop auf www.apodiscounter.de. Nutzen Sie die Apodiscounter-App, erhalten Sie mit dem Code PODCAST7 sogar 7 Euro Rabatt auf Ihren Einkauf. Schauen Sie jetzt bei apodiscounter.de rein und sichern Sie sich Ihren Rabatt. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Weiter geht's mit Dr. Anna Latz. Wir sprechen über chronische Entzündungen. Wie schnell kann man denn mit der richtigen Ernährung tatsächlich eine Wirkung auf das Entzündungsgeschehen im Körper erzielen?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Natürlich ein bisschen abhängig von der Ausgangssituation. Wie stehe ich gerade da? Wo fange ich an? Vielleicht mit meiner Ernährungsumstellung, wenn wir die jetzt mal so als einen der wichtigen Hebel für einen entzündungshemmenden Lebensstil wählen. Aber ganz kurzfristig kann ich ja in Tagen von bis zu 2 Wochen schon Effekte sehen auf meinen Blutzucker und somit auch auf meinen Heißhunger. Das wissen wir alle. Unser Darm reagiert recht schnell auf neue Lebensmittel. Das heißt, wir können ganz schnell auch merken, okay, verändert sich unsere Energie, unsere Verdauung, dann auch vielleicht sogar darüber der Schlaf, weil ein Cortisol sich verringert. Also das geht fix. Dann würde ich schon aber sagen, um Veränderungen auch vielleicht in Blutwerten zu sehen oder so, brauchen wir schon 4 bis 12 Wochen, dass man wirklich auch da eine Veränderung sieht, dass man vielleicht auch leichte Veränderungen sieht im Bauchfett, wenn vorhanden, das ja auch so Zytokine sonst ausschüttet, das Mikrobiom sich verändert. Das braucht eben auch ein bisschen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben Probiotika eingeführt, dann brauchen wir ein paar Wochen, damit dann auch wirklich die Darmbakterien, das Mikrobiom sich umstellen. Aber ich finde es auch wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn man denkt, oh, ich vertrage die neuen Lebensmittel nicht, dann lieber ganz kleine Portionen von mehr Ballaststoffen und Hülsenfrüchten. Ne? Das höre ich häufig, dass Leute sagen, ich vertrage nicht mehr Gemüse oder nicht mehr Hülsenfrüchte, dann ist es eher vielleicht die Art der Zubereitung und die Menge und da einfach ganz in Ruhe sagen, sich ein bisschen Zeit zu geben, weil wir wollen ja hier eine Lebensstiländerung machen.
Genau. Übrigens über das Mikrobiom und die Darmflora sprechen wir nochmal ganz intensiv dann in einer Extra-Folge und zwar erscheint die am 5. November 2025. Jetzt hast du die Blutwerte angesprochen, da kann man ja die Entzündungen auch erkennen. Was ist das für ein Wert und ist es sinnvoll, den regelmäßig testen zu lassen?
Ein sehr bekannter Wert ist ja das sogenannte CRP, C-reaktive Protein, so der sehr unspezifische Entzündungsmarker. Es gibt auch noch das hochsensitive CRP. Das ist jetzt ein Verlaufswert. Der kann uns einen Indiz geben, wie die Entzündung gerade steht. Ist die sehr hoch? Das heißt, wir können die Dynamik schon uns angucken. Das ist kein Diagnosetool. Wenn man natürlich sagt, okay, ich habe mit meinem Arzt festgestellt, ich brauche eine Lebensstiländerung, da ist irgendwie eine Entzündung in meinem Körper, dann würde der Arzt, die Ärztin das sicherlich messen am Anfang, vielleicht noch ein paar andere Blutparameter und könnte dann aber nach irgendwie 3 Monaten nochmal im Verlaufswert sehen und da würden wir einen Abfall vom CRP auch erwarten.
Aber der CRP-Wert zeigt ja auch nicht, wo da im Körper was passiert.
Genau, ist maximal unspezifisch. Ne? Der sagt einfach nur, da ist irgendwie was los. Und wir können aber, ne, das ist immer trotzdem natürlich gut, wenn man individuell eine Dynamik sieht, wenn der Wert schon mal gesunken ist, sehen wir, es geht in die richtige Richtung. Aber wir brauchen immer einen Kontext zusammen mit den Ursachen. Und da gibt es ja vielleicht auch Hypothesen, genau, die man zusammen mit seinem Behandler, seiner Behandlerin auch mit einbezieht. Ob es jetzt eher in Richtung Herzgesundheit geht, ob es um die Gefäße geht, ob es um die Blutfette geht, etc.
Jetzt haben wir schon über die Ernährung gesprochen, worauf man verzichten sollte und was eher entzündungshemmend ist. Und das klingt ja nicht ganz gut, ne? Und gesund auch entzündungshemmend essen, aber ist es auch genussvoll und heißt es vor allen Dingen dann auch Verzicht?
Also ich finde nicht. Es bedeutet vielleicht, je nachdem, woher man kommt, erstmal eine Umstellung. Ich bin großer Fan der 80-20-Regel. Das heißt, in 80% eine gute Entscheidung treffen und man darf auch noch Freude im Leben haben. Ich lebe nicht zuckerfrei. Ich habe gerne Dinge, die ich irgendwie genieße. Und das funktioniert jetzt für mich persönlich gut, weil es einfach mir auch ermöglicht, eine langfristig gesunde, ausgewogene Ernährungsweise zu haben. Ich finde auch, es ist wichtig, dass man das deswegen mit Freude und mit Vielfalt lebt. Gut ist auch, wenn man eine Lebensstiländerung macht, die Familie mit einzubeziehen, dass man halt nicht alleine mit seinem, in Anführungszeichen, traurigen Salat da sitzt, sondern gemeinsam halt sagt, wie können wir hier mehr sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole integrieren, dass wir gemeinsam uns überlegen, wo können denn jetzt hier die grünen oder lila Lebensmittel auf den Teller kommen. Also ich finde, das ist ganz im Gegenteil eine große Chance, irgendwie bunter, eat the rainbows, sage ich ja jedes Mal, als Familie, Paar oder auch im Freundeskreis, ja, sich aufzustellen.
Aber trauriger Salat klingt ja in der Tat wirklich sehr, sehr traurig. Man kann den sich auch richtig schön machen, ne?
Ja,
darum
voll.
Geht's ja, ne? Und egal, was man da drauf packt, egal, ob es Feta ist oder schöne Oliven oder Fisch oder schöne gebratene Hähnchenbruststreifen und schon ist er nicht mehr traurig, sondern richtig lecker. Natürlich auch mit dem richtigen Dressing dann.
Genau, richtig. Dressing und der soll auch ordentlich satt machen. Ne? Da helfen Proteinquellen. Genau, Hähnchen, den hattest du erwähnt. Man kann aber auch mit Tempeh, bin ich ein großer Fan, kann man klein schneiden und ein bisschen anbraten.
Habe ich noch nie probiert.
Aber echt nicht?
Ja, nee, was ist
liebe
das?
Ich. Das sind so fermentierte Sojabohnen, aber die sind so ein bisschen knackiger als jetzt Tofu und das ist dann quasi oft in so einen Block gepresst und man kann das gut in so Scheiben schneiden und anbraten, das so ein bisschen nussig schmeckt und eine super Proteinquelle. Weil das finde ich schon wichtig. Ne? Ich habe trauriger Salat ein bisschen ironisch gesagt. Oft ist da wenig grüner Salat drin und viele andere Dinge. Da finde ich es auch eine gute Möglichkeit, unsere 30 Pflanzenpunkte pro Woche zu integrieren, die wir gerne haben wollen. Das heißt, 30 verschiedene Pflanzen wollen wir auf dem Teller haben. Und da kann man mit so einem Salat schon mal so 10 Punkte sammeln, ne? Wenn man dann auch noch sowas wie Hülsenfrüchte oder Gewürze oder Sesam oder Saaten oder frische Petersilie mit einbaut. Das schmeckt gut.
Ich muss es mal probieren, ne? Aber wenn du schon sagst, man schneidet so einen Streifen und brät es an, habe ich immer gleich Tofu vor Augen. Und Tofu ist für mich so ein bisschen so ein No-Go als eingefleischter Fleischesser.
Ja, Tofu finde ich oft auch nicht so spannend, aber Tempeh, ja, probier's mal aus.
Einfach mal probieren. Darum geht's ja auch, so, ne, in der Ernährung. Ne? Ja. Nicht immer gleich von Anfang an sagen, will ich nicht, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht.
Ja.
Ich probiere das demnächst aus.
Sehr gut, berichte mir.
Genau. Wie ist denn deine Meinung zu diesen Trends wie entzündungshemmende Diät oder Autoimmunprotokoll oder dem Leaky Gut-Ansatz?
Ich bin generell immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es um Protokolle, Regimes und Diäten geht, weil das Problem ist, die arbeiten sehr viel mit Verboten und mit Regeln. Und die Psychologie des Menschen funktioniert eigentlich nicht so gut, dass er oder sie mit strikten Regeln arbeiten kann, sondern ich finde es eher andersrum immer wichtig. Füg doch mehr von XY hinzu. Füg doch 2 Pflanzen heute hinzu. Und dafür fällt vielleicht automatisch was weg. Wenn ich mehr Ballaststoffe integriere, bin ich vielleicht von alleine früher satt. Für manche funktioniert das. Viele Menschen mögen gerne einen Plan und eine klare Regel. Mein Gefühl ist aber, dass das oft nur für eine temporäre Zeit funktioniert. Und es ist ja immer unser Ziel, den Lebensstil so umzuändern, dass wir den niederschwellig und vielleicht auch genussvoll, freudvoll über lange Jahre aufrechterhalten können. Manchmal hilft es irgendwie mit sowas, so eine Umstellung zu machen. Aber meine Erfahrung ist, dass die wenigsten Menschen krasse Protokolle und Verbote lange durchhalten und das ist einfach einfach zu viel Lebensqualität nimmt, als dass es dann langfristig auch sozial umsetzbar ist.
Also lieber auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und Zeit investieren in einen leckeren Salat, weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen essen auch deswegen zu wenig Ballaststoffe, weil sie zu faul sind. Ich erkenne das ja bei mir, ne? Da ist schnell, wenn man irgendwas aufgemacht hat, was fertig ist, zack, reingekippt in die Schüssel, bisschen Milch drüber, fertig. Aber Zubereitung von gesundem Essen dauert halt manchmal auch so ein bisschen.
Ja und nein, ne, da muss man, natürlich muss man ein bisschen Zeit investieren. Food Prep ist ja deswegen auch so ein super Thema. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von resistenter Stärke. Das ist eine super Möglichkeit, seinen Reis, seine Nudeln, seine Kartoffeln sonntags zu kochen, für Tage im Vorhinein sozusagen. Und durch das Aufwärmen entsteht resistente Stärke und der Blutzuckereffekt, also das heißt, der Effekt von diesen Lebensmitteln auf den Blutzucker ist deutlich geringer. Und das sind also kleine Hacks und Tipps, die es ganz leicht machen, eigentlich dann seine Bowl zusammenzusetzen. Ne? Wir müssen ja nicht immer nur Salat essen, sondern gerne eine Linsenbowl, eine Quinoa-Bowl mit eben verschiedenen Ballaststoffquellen dazu und Proteinen. Und das braucht vielleicht einmal kurz, das gebe ich dir schon recht, ein bisschen Aufwand, das sich zu überlegen und einmal vielleicht seinen Kühlschrank ein bisschen umzubauen. Aber man darf gerne Tiefkühlgemüse verwenden. Großer Fan, Tiefkühlobst, Tiefkühlgemüse, gar kein Problem. Gute Qualität, da bleiben viele, viele Vitamine auch gut erhalten und das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher, weil das wissen wir alle, so 1000 Gemüse noch schnippeln und vorbereiten und im Kühlschrank haben, das ist nicht immer alltagsfreundlich.
Und du hast die resistente Stärke angesprochen. Im Prinzip ist es ja nicht so ein Riesenaufwand. Ne? Man kocht es einfach nur vor, egal ob Sonntag ist oder Montag oder Mittwoch, packt sich das mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank und dann bildet sich aus der Stärke diese resistente Stärke, also es kristallisiert dann und ein weiterer Effekt ist eben wirklich, dass diese Lebensmittel dann deutlich weniger Kalorien haben. Also weniger Kohlenhydrate, weniger Kalorien, also auch perfekt für jeden, der ein bisschen weniger auf die Waage bringen will. Was rätst du den Menschen, die das Thema interessiert, aber die nicht wirklich wissen, wo sie jetzt konkret ansetzen sollen?
Ich finde es immer gut, damit zu starten, wo es am leichtesten ist. Wo kann ich denn die erste kleine, noch positivere Veränderung machen? Ich bleibe jetzt mal wieder bei den Pflanzenpunkten. Bei welcher Mahlzeit kann ich denn nochmal 2, 3 Pflanzenpunkte mehr sammeln? Fang nicht doch damit an. Wie geht's mir damit? Ist es mein Frühstück? Okay, hält mich das 4 Stunden satt? Komme ich gut bis zum Mittagessen? Und im Umkehrschluss dann zu gucken, mache ich vielleicht eine Alltagsdummheit, die ich vielleicht ersetzen kann? Ist es so, dass ich vielleicht auf nüchternen Magen immer einen Saft trinke? Ist es vielleicht so, dass ich immer Hafermilch mit Haferflocken und Apfel morgens frühstücke und dadurch immer in so ein Hungerloch und Blutzuckertief falle? Kann ich so eine Alltagsdummheit identifizieren? Weil wenn ich eine Sache, die ich jeden Tag mache, ändere, ist das eigentlich schon ein Riesenschritt für die Gesundheit.
Haferflocken am Morgen sind eine Alltagsdummheit? Ich dachte immer, Haferflocken sind gut.
Haferflocken mit Hafer von Milch und Apfel habe ich jetzt erwähnt.
Ah,
da fehlen mir Proteine und Fette. Haferflocken gerne weiter essen, aber gerne mit einer anderen Milch zusammen, weil Hafermilch ist einfach flüssige Stärke.
Sehr viel Zucker auch drin.
Genau, ne, das ist ja auch noch sowas, was viele Menschen denken, sie frühstücken nicht und trinken Hafermilch, Cappuccino und reagieren sehr stark mit einem Blutzuckeranstieg darauf. Aber Kuhmilch, vor allem Hochfett-Kuhmilch, ist eigentlich eine gute Alternative. Ebenso Nussmilchen jeder Art, dann gibt es ja noch irgendwie Erbsenmilch, die im Moment auch sehr im Trend ist. Genau, muss man mögen und für den Geschmack irgendwie schauen.
Joghurt ist auch ganz gut.
Genau, also man kann, ne, ich finde Frühstück ist immer ein gutes Thema anzufangen oder für die Menschen, die nicht frühstücken und dabei fasten, die sozusagen das Breakfast, ne, wie sie ihr Fasten brechen, die erste Mahlzeit des Tages. Ich finde das immer ein ganz smarter Weg zu gucken, mache ich da schon was, das mich gut über die nächsten 3, 4 Stunden bringt.
Und ich glaube, ein ganz guter Trick ist auch, wenn man jetzt Heißhunger auf Süßes hat, dass man das nicht zwischendurch als Snack dann einbaut, sondern tatsächlich, wenn man Mittag gegessen hat, dann nicht 2 Stunden später den Schokoriegel oder den Pudding oder das Eis, sondern gleich hinten dran, weil der Blutzuckerspiegel dann eh schon ein bisschen zu tun hat.
Ganz genau, perfekt. Ne? Essenspausen sind super, das heißt den Cookie gern nach dem Mittagessen und nicht als Snack zwischendurch.
Anne, ich danke dir sehr herzlich.
Ja, und ich dir.
Wir halten also fest, Entzündungen müssen kein Schicksal sein. Wer bewusst ist, kann sehr viel für seine Gesundheit tun, auch vorbeugend. Der Schlüssel liegt oft auf dem Teller. Mehr Episoden finden Sie auf kernigundgesund.de und auf allen guten Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen Kernig und Gesund gefällt, dann lassen Sie gerne ein Abo da und empfehlen Sie uns weiter. In der nächsten Folge geht es um ein spannendes Thema für die Seele. Das heißt dann bei uns mentale Erschöpfung, wenn der Herbstblues kommt. Bleiben Sie bewusst und bleiben Sie gesund. Tschüss. Das war Kernig und Gesund, präsentiert von Apodiscounter.